Ich möchte jetzt aber durchaus in die Ordinationen hineingehen und eine Patientin mit Ihnen besprechen, die ich auch nicht im Spital direkt gesehen habe, sondern in der Ordination tatsächlich. Das kann man sich jetzt hineindenken. Was würden wir mit einer Patientin machen? Junge Frau, 38 Jahre, vor 6 Wochen erstmals Husten und allgemeine Schwäche. Sie wurde wegen einem grippalen Infekt ohne Erfolg einmal anbehandelt. Nach 3 Wochen hat es ein Lungenröntgen gegeben und es wurde die Diagnose einer Pneumonie gestellt. Sie hat eine antibiotische Therapie bekommen, die sie auch brav wie vorgeschrieben über 14 Tage eingenommen hatte und ist nunmehr seit 10 Tagen ohne Antibiotika, fühlt sich aber immer noch recht schwach und wie gesagt als Hauptsymptom sagt sie, sie hat Brustschmerzen, die eigentlich dauernd da sind und sie ist nicht mehr so belastbar wie früher und hat verspürte Atemnot. Jetzt habe ich als erstes einmal für die Differentialdiagnose Luftnot hier so einen Trichter aufgezeichnet im Sinne des Differentialdiagnosensammelns. Ich mache ja immer mal wieder auch Kurse, wo es um Notfallmedizin geht und Luftnot ist ein sehr häufiges Symptom. Und wenn wir nicht gerade im Flugzeug sind, wo wir also alle atemlos am Weg in den Urlaub sind und ich einen Doc-on-Board-Kurs halte, findet man mich auch beim Advanced Life Support und die haben also das Bild des Trichters, was mehr oder weniger man in den Trichter hineinwirft und das hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich in welchen Hintergrund man hat, an welche Differentialdiagnosen man denkt. Luftnot kann natürlich ein Teil sein einer Rhythmusstörung, wenn wir vorher den Dr. Sokas gehört haben, also sowohl wenn das Herz nach Adenosingabe nicht mehr schlägt, bleibt einem die Luft kurz weg, als auch wenn wir diese Salven haben, wo also dem Arzt wahrscheinlich und dem Patienten kurz die Luft wegbleibt. Also Bradykardie, Tachykardie kann sein. Es muss nicht immer das Herz sein, auch wenn wir heute eine Kardiologenpartie hier sind. Es kann auch einmal COPD oder Asthma sein. Eine Lungenembolie. Wenn man sich anschaut, mehr oder weniger, wie die Zuweisungen ins Spital erfolgen, dann haben 95% eine kardiale Dekompensation, müssen auf der ersten Med aufgenommen werden. Kann aber auch einmal bei Malignom oder Pleuraguss sein. Das heißt, es gibt jetzt mehrere Arten und Weisen, das weiter zu beforschen. Die Medizin kann heutzutage sehr viel anbieten. Wir können von Anamnese und Status, wo wir uns mit dem Patienten ausführlich unterhalten, ausführlich befassen und ihn einfach mal anschauen, etwas machen. Wir können ihn ins Labor schicken, EKG, Blutdruckmessung, Lungenfunktion. Es kann ein Ganzkörper oder auch nur der Thorax-CT gemacht werden. Bis hin zur Koronarangiografie, Szintigraphie gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Jetzt ist meine Frage, was ist die nächste vernünftige Maßnahme? Sollen wir bei der Patientin einmal Anamnese und einen Status erheben? Oder ist gescheit, wir nehmen gleich ein Labor ab? Es ist so, dass man ein EKG schreiben soll, ein Blutdruck. Was ist so das Nächste, was man macht? Machen wir gleich ein Echo? Im Sinne von Echo als verlängertes Stethoskop, sollte jeder eigentlich dabei haben, sofort ein Echo. Oder Thorax-CT. Wunderbar. Sehr schön. Billroth und Konsorten wären stolz auf uns. Wir sprechen einmal mit dem Patienten, dann schauen wir ihn einmal an und dann überlegen wir uns alles Weitere. Ich muss ein bisschen zum Schutze sagen, oft ist es wirklich so, wenn du in einer Ambulanz sitzt, nicht in der Ordination und du solltest pro Stunde 40 Patienten anschauen, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig mit diesem, wir machen mal eine Anamnese und einen Status, aber im Grunde genommen sollte das die erste Variante sein. EKG und Blutdruck war das, was am zweitmeisten gekommen ist. Das kann manchmal durchaus damit Hand in Hand gehen, aber zeitnah sein. Es ist im Prinzip aber ein Reflex, den ich oft sehe. Dem geht's schlecht, der braucht sofort ein Echo. Das muss nicht zwingend sofort die Maßnahme sein. Wir haben jetzt also bei der Patientin das einmal ein bisschen genauer, also wir haben mit der genauer unterhalten und haben mal geschaut, diese Schmerzen, wie sind denn die? Die sind in Ruhe und bei Belastung an für sich gleich. Ist so ein dumpfer Schmerz. Wird beim Husten eher stärker, hat sie gesagt. Sie ist eigentlich in gutem allgemeinen Zustand. Die Herztöne waren leise rhythmisch, die Lunge war frei, Bauch war weich, Beine waren schlank und sie hat kein Fieber mehr. Also wenn wir jetzt denken, so, das könnte immer noch eine Lungenentzündung sein, es könnte sein, mehr oder weniger, dass sie immer noch an der Pneumonie laboriert, also dass dieser Infekt noch nicht auskuriert ist. Also da waren mehrere Dinge dabei, wo ich aus diesem Trichter gleich so ein paar Dinge wieder hinausgenommen oder hinten angestellt hätte. Und das ist das EKG, das wir hier sehen. Fällt da irgendwas Besonderes auf? Ich höre Gemauschel, Niedervoltage, Niedervoltage. Ja, es ist eine Niedervoltage, genau. Das heißt, jetzt ist natürlich die Sache als nächstes, jetzt kann ich mich nicht mehr so einfach herausreden und aus dem Spiel nehmen, jetzt wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn wir mit dem Herzultraschall einmal drauf schauen. Es ist so, dass die Echokardiographie eine nicht-invasive Diagnose ist, wo wir eine Vielzahl an Differentialdiagnosen uns genauer anschauen können. Eigentlich alle, die ich hier aufgeschrieben habe, hilft uns das Echo. Wir können mehr oder weniger bei einer koronaren Herzerkrankung, einem akuten Koronarsyndrom oder wenn sogar Infarkt passiert ist, Informationen erhalten. Bei der Pulmonalembolie über Myokarditis, die Linksventrikelfunktion sehen wir, ob ein Klappenfehler da ist, Aortenstenose oder eine Klappeninsuffizienz. Hinweise auf Endokarditis kann es geben. Die kardiale Dekompensation hängt logischerweise mit der diastolischen oder systolischen Funktion zusammen. Und auch seltene Dinge wie Herztumore oder mal ein Takotsubo, also mehr oder weniger eine Wandbewegungsstörung und Bild wie bei einem Herzinfarkt, ohne dass hier ein Gefäß verstopft ist, sondern nur durch die Wirkung von sehr viel Adrenalin, jetzt generalisiert gesprochen, auch das könnte man damit sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Echo einmal gebracht habe, dann ist das ein Hinweis dafür, dass sich hier nicht alles ganz gut bewegt und zusammenzieht. Und auch hier sieht man vorne bei der Herzspitze eine Ausdünnung und ein nicht so gutes Bewegen. Und wir sehen hier an und für sich ein ganz schönes Bullseye. Und ich habe mir gedacht, ich muss auch ein paar neuere Dinge mitbringen. Diese Art, wo man mehr oder weniger auf einen Blick gleich vier Schnitte machen kann, kann man mit dem 3D-Echo machen. Und man kann sich diese Wandbewegungsstörungen, dass das so schön mit dem Bullseye funktioniert, jetzt müsste man mir hier weiter tun, ja, kann man sich anschauen mit einer neuen Technik, die Speckle Tracking heißt. Vielleicht haben das einige von Ihnen schon gehört. Es ist so, dass man mit den guten Rechnerkapazitäten heutzutage sich einfach anschauen kann, wie schaut dieses Graumuster hier aus und wo hat sich das in der nächsten Sekunde oder in dem nächsten Zeitfenster hinbewegt. Und anhand dessen kann man also sehen, wie mehr oder weniger sich das Herzgewebe longitudinal bewegt, wie kräftig es sich zusammenzieht und verkürzt oder wie es auch rotiert, je nachdem wie die einzelnen Muskelfasern sind und kann hier so sehr diskrete Wandbewegungsstörungen in einem sehr frühen Stadium an und für sich schon erkennen, bis hin zu einer in meinem Herzschlag erfassten Bildgebung aller Herzwände, wo ich dann so ein schönes Bullseye, das eigentlich diesem Plot hier durchaus entsprechen kann, mitnehme. Also beim Herzinfarkt kann das schon ganz gut sein. Ich kann aber auch natürlich sehen, wenn das Herz schon diffus geschädigt ist. Und hier haben wir also einen Ventrikel, der relativ schlecht pumpt. Und sieht man noch etwas? Ja, da kommt noch etwas ins Bild. Also beim sehr schlecht pumpenden Ventrikel kann sich auch einmal ein Thrombus sogar finden im Herzen. Also, und da gibt es jetzt mittlerweile mehr oder weniger bei, wie ich gesagt, das ist so häufig, die kardiale Dekompensation. Da gibt es also, wenn ich ein Echo verfügbar habe, dann sollte ich schauen, dass ich rasch eine Echokardiographie bekomme. Die zweite Schiene wäre mehr oder weniger, dass man Pro-BNP macht in der Differentialdiagnose der Luftnot bei suspizierter Herzschwäche. Kann aber auch eine andere Problematik haben, wo ich eine Luftnot habe. Hier sieht man an und für sich ganz schön eine Rechtsherzbelastung, wo hier das Septum so in die andere Richtung hinübergeht, der rechte Vorhof deutlich größer ist als der linke. Und das kann der Fall zum Beispiel sein bei einer Pulmonalembolie. Auch hier sehen wir, dass mehr oder weniger, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wir erinnern uns, da sollte man den Patienten auch vorher Anamnese machen, ihn befragen und ihn anschauen auch. Man sollte einen Well-Score machen, mit der Anamnese und mit dem Patienten sprechen, behindert es. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist beim Well-Score, dann ist es so, dass man mehr oder weniger beim Patienten sich anschauen soll, D-Dimer, ja, nein, wenn ich das nicht kann, weil der so kompromittiert ist und ihn nicht schnell ins CT kriegt, dann sollte er Echo machen, das meistens sogar im SMC-Dost schneller verfügbar ist. Und finde dann mitunter, so wie wir das auch hier gehabt haben, auch gleich die Ursache für die Pulmonalembolie. Schaut das gefährlich aus oder eher nicht? Ungut, ja. Waschtrommel sein, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es ein wissenschaftlich verbriefter Bild ist. Ich möchte dem Dr. Selimi danken, der dieses Echo nicht nur gemacht hat auf der Intensivstation, sondern es auch aufgezeichnet hat. Danke, Chef. In weiterer Folge sind wir jetzt endlich wieder bei unserer Patientin zurück und schauen uns, was wir bei der gesehen haben im Echo. Und da war ich relativ überrascht und unangenehm berührt in der Ordination. Weil wir nämlich das gefunden haben. Hört das so? Mecho ist ja das, was dunkel ist, ist Flüssigkeit, und hier haben wir eigentlich relativ viel Flüssigkeit ums Herz herum. Die Patientin hat also wahrscheinlich als Begleitung von dem langen Lungeninfekt, von der Lungenentzündung, einen Batzen-Perikarderguss gehabt. Batzen-Perikarderguss sage ich darum dazu, weil hier also doch einige Zeichen sind, die wir im als Echosophen nicht so gerne haben. Wenn das Herz so anfängt zu tanzen, heißt das Beginnen der Swing, Swinging Heart. Wenn ich hier mehr oder weniger das Herz sich hier schon so nach innen wölbt, also der rechte Ventrikel eingedellt wird, sind das alles Zeichen einer beginnenden Störung der Herzaktion und einer beginnenden Tamponade, dass das hämodynamisch also etwas ist, womit man nicht mehr lange spaßen kann. Jetzt ist die Frage, ist die Patientin gefährdet? Und wenn ja, wodurch? Einmal könnte ich anbieten, sie läuft Gefahr, durch die ganze Diagnostikschiene geworfen zu werden, also bis hin zur Perimyokarditis, Myokardpunktion. Die zweite ist keine akute Gefahr, die ist gehend in die Ordination gekommen. Ich meine, jetzt werden wir da nicht hysterisch werden, oder? Oder ist die Patientin, läuft die Gefahr, in einen kardiogenen Schock zu kommen? Läuft sie Gefahr, in einen obstruktiven Schock zu kommen? Oder besteht die Gefahr des hypovolemen Schocks? Gut, die meisten sagen, hier ist die Gefahr eines kardiogenen Schocks. Ein paar wenige sagen, es ist die Gefahr durch die ganze Diagnostik gesagt worden. Die Feinspitze sagen, die Gefahr eines obstruktiven Schocks. Jetzt bitte eine Show of Hands. Wer hat eine konkrete Vorstellung, was ein obstruktiver Schock ist? Oder anders gefragt, wer hat eine konkrete Ahnung? Ich habe diesen Begriff nämlich auch nicht so wirklich gekannt, und das ist immer so eine Reinlassfrage beim AMLS-Kurs. Wenn wir uns das jetzt anschauen, der hypovoleme Schock, das ist ja ganz easy. Das ist der Schock durch Blutung, durch Exsikkose, durch Plasmaverlust bei großflächiger Verbrennung. Da sind wir jetzt wieder beim den Patienten anschauen. Das ist nämlich etwas, was für mich als Mediziner immer sehr wichtig und begleitend ist. Das sind die Hautfalten, die stehen. Oder das letzte Mal habe ich eine Patientin mit einer massiven Tachykardie gehabt, einer supraventrikulären Schmalkomplex-Tachykardie. Da haben wir gedacht, Ablation, erste Wahl, aber vielleicht auch Flüssigkeitsgabe, weil sie hat eine ganz trockene Zunge gehabt. Also, das wäre das. Distributiver Schock ist auch einfach, Sepsis oder die Anaphylaxie. Und dann gibt es den obstruktiven Schock. Das ist, wenn irgendetwas obstruiert, wie zum Beispiel das bei einer Pulmonalembolie oder bei einer Perikardtamponade der Fall ist. Klassisches Zeichen, meine Frau wird das freuen, weil da kann man irrsinnig schön hineinstechen in die Vena jugularis externa, das macht sie gerne. Also das sind die gestauten Halsvenen, die ein Zeichen wären dafür. Der kardiogene Schock ist mehr oder weniger, wenn das Herz nicht mehr gut pumpen kann, weil es durch einen Infarkt gestört ist, und ist mehr oder weniger ganz anders in der Therapie. Das heißt, was ist jetzt unsere nächste Maßnahme? Sollen wir bei der Patientin einen IV-Zugang geben und ihr Flüssigkeit geben? Mag die Jugularis externa sein? Sollen wir akut den punktieren jetzt? Wenn wir akut in der Ordination Adenosin spritzen, könnte man eigentlich in der notfallmäßig gut ausgerüsteten Echo-Ordination Huber auch gleich einen Perikarderguss entlasten, wenn du vorbeikommen möchtest, Wolfgang. 30 Euro gibt es dazu von der Kasse, oder wie? Wahrscheinlich. Soll man einen IV-Zugang legen und Lasix geben? Wasser sollte raus aus der Patientin. Soll man sie gleich auf die Herz-Thorax-Chirurgie transferieren? Oder machen wir ein Herz-MR, um diesem Akkus näher habhaft zu werden? So, also 9,3%, das sind auf den Zugang und Flüssigkeit. Akute Entlastung, sagen doch immerhin 26%, muss ja nicht in der Ordination sein, aber heißt, dass wir jetzt die Rettung rufen und schauen, dass wir die rasch wohin führen. IV-Zugang und Lasix immerhin 17% und 4% sagen Transferierung auf die Hälfte fast sagen, 46% sagen Transferierung auf die Herz-Thorax-Chirurgie. Ein paar Leute noch sagen, wo kommt so ein Guss her, stabil ist sie scheinbar noch, das sollten wir uns doch genauer anschauen im Herz-MR. Wunderbar, ich komme dann gleich zur Auflösung in der Richtung, dass ich, kann man gern hier noch stehen lassen, wir merken uns die Frage 8,5 Flüssigkeit der Patientin geben, 1 und Frage 3 Flüssigkeit entziehen, das sind ja doch relativ gegensätzliche Maßnahmen. Was habe ich hier? schönen Hinterwandinfarkt, oder? Beim Hinterwandinfarkt denken wir ja immer daran, dass das rechte Herz mitbeteiligt sein kann. Und in meinen Kursen sage ich dann immer, bitte, da muss man Rechtsherzableitungen geben. Wir müssen auf die Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz, gestaute Halsvenen, periphere Ödeme, Hypotension, der rechte Ventrikel, man hat das im Echo sehr schön gesehen, ist der schwächere Partner mit der dünneren Wand, der hat ein bisschen weniger Kraft und der rechte Ventrikel ist stark vorlastabhängig. Das heißt, keine Themenverfehlung, ein Herzinfarkt, ich erinnere mich daran, das ist beim Perikarderguss auch so. Was mache ich denn, wenn ich ein Lasix gebe mit der Vorlast? Senken, dann da pumpt das nicht mehr. Also die Frage 3, Votor, bitte nein. Also einen Zugang geben, eher Flüssigkeit, das halt gerade der junge Ventrikel gut aus, die hat eher eine Gefahr, wenn man ihr Lasix gibt. Das ist der Punkt, den ich hier machen wollte, weil das im Spital, wir haben eine große Onkologie dabei, wir sehen relativ viele Perikardergüsse und die Leute überleben das meistens, aber sehr viele kriegen Lasix und das ist keine gute Idee oder spielen mit dem Feuer oder dem Wasser in diesem Fall. Wann punktiere ich jetzt so ein Perikard? Bei der war es ganz klar, und das haben auch die meisten gesagt, die gehört, das ist ein ähnlicher Punkt, akut entlastet oder auf die Herztorax, die gehört relativ zeitnah entlastet. Und es war so, dass wir mehr oder weniger sie ins Spital geschickt haben, dort verhaftet haben und dann also relativ unverzüglich sie mehr oder weniger zur Entlastung geschritten sind dort. Venflon ist sicher eine gute Idee, wenn das zeitnah noch in der Ordination passiert. Und wann man jetzt, wenn man sehr viele Perikardergüsse sieht, entlasten soll oder nicht, da gibt es eine ganz neue Publikation aus Juli, August 2014 von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, von der Arbeitsgruppe für myokardiale und perikardiale Erkrankungen. Und das wollte ich nur zeigen, wie komplex das ist. Also da gibt es mehrere Dinge, warum Sie den Perikarderguss haben, spielt eine Rolle. Wie die Klinik ist, spielt eine wichtige Rolle. Die Patientin war eigentlich relativ stabil. Wer auf das EKG, das bei uns immer mitläuft, geschaut hat, hat gesehen, die war so mit der Herzfrequenz zwischen 90 und 100, also noch nicht unbedingt tachykard. Und wenn man diese Punkte alle zusammennimmt, entscheidet man sich dann eben, bei uns ist die Entscheidung im Haus oft, transferieren wir sie auf eine Herztorax-Chirurgie oder tun wir es am selben Tag, punktieren wir sie am selben Tag noch bei uns im Spital. In dem Fall haben wir es am selben Tag noch punktiert. Das hat auch eindrucksvoll ausgeschaut, mehr oder weniger. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf das Echo, das hier der Clou war, ist es natürlich ein Unterschied. Ich habe das mit dem Speckle-Tracking gezeigt. Ist es natürlich ein Unterschied, welche Methoden ich habe. Und in der Ordination habe ich natürlich andere Voraussetzungen, als ich das vielleicht in einem Rettungsauto habe, wo ich mir so ein kleines Handheld gekauft habe. Ultraschall kann aber überall Sinn machen. Auch in der Aufnahmestation vermisse ich ihn manchmal schmerzlich, dass er direkt vor Ort ist. Man muss sich nur im Klaren sein, es gibt unterschiedliche Ultraschalluntersuchungen. Das heißt, das, was ich noch kurz andiskutieren wollte, weil es ja auch Notfall-Echo, Echo-Notfälle heißt vom Titel her, ist so, dass wir natürlich eine vollständige transtorakale Standarduntersuchung haben, wo wir bis hin zur Quantifizierung der Klappenfehler uns das recht genau anschauen. Das braucht dann aber auch Zeit, wenn da eine qualitativ hochwertige Aussage herauskommen soll. Oft, wenn es darum geht, ist diese Mitralklappe zum Beispiel zu reparieren oder muss man sie gleich ersetzen, ist das etwas, wo man vielleicht sogar einen Clip macht, also das interventionell angeht, sind erweiterte Untersuchungen bis hin zur 3D-transösophagealen Untersuchung, die Strain-Untersuchung, das Speckle-Tracking habe ich gezeigt, ist durchaus notwendig. Es gibt aber auch die fokussierte, schnelle Untersuchung. Klassisches Beispiel, Perikarderguss, ich punktiere nicht gleich, wie schaut der 3 Tage später wieder aus, muss ich nicht wieder anfangen, Dicke vermessen vom Myokard und so, dann schaue ich in 5 Minuten kurz drauf und mache eine fokussierte Untersuchung mit der Frage, mehr geworden oder weniger geworden, Perikarderguss. Und es gibt natürlich orientierende Untersuchungen, bei uns auf der Intensiv, die kann man oft nur von subxiphoidal schallen, um einfach nur schnell zu schauen, pumpt oder pumpt nicht, zum Beispiel. Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir also bis hin, wie die Klappe rekonstruiert werden soll, den Chirurgen hier durchaus einiges zeigen können. Das war ein Aortenklappenabszess, wo wir auch überlegt haben, ob wir MRT dazu brauchen, dass wir sehen, wo der hinbricht. Gott sei Dank haben wir mittlerweile 3D-Echokardiografie und es gibt also eine Vielzahl an Indikationen, wo es durchaus einen großen Sinn macht, hier also alles mit scharf zu spielen. Und wenn es darum geht, wann wir im Notfall und wie wir im Echo uns schulen sollen und wie hier gearbeitet wird, gibt es auch eine ganz aktuelle Publikation vom Dezember 2013 von Kollegen Hagendorf und Co. Ist im Kardiologen erschienen, gibt es aber mittlerweile auch frei online, zumindest war das letzte Woche noch so, wo also ganz genau die Algorithmen da sind, im Notfall bei akuter Dyspnoe, akuten Thoraxschmerz, hämodynamischer Instabilität, wo hilft uns das Echo, wie weiter und was machen wir, wenn wir einen nicht erfahrenen Echokardiographer da haben, worauf kann man schauen. Also eine ganz interessante Sache und sehr viel Entwicklung in der Echokardiographie drin, wo es sowohl vom Notfall mehr oder weniger im Notfall, den der Patienten hat, aber auch wo ich mir denke, puh, ist das jetzt ein Notfall, wie kann ich das weiter abklären? Ich glaube, sehr viel geleistet werden kann und damit sage ich danke. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut.